Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herzlich willkommen zu Summa Summarum. Ich habe heute einen Gast hier, Norbert Hering. Er ist Wirtschaftsjournalist seit 1997, promovierter Volkswirt. Und wir sprechen heute über die bargeldlose Zukunft und wer dahinter steckt. Herzlich willkommen. Ja, Sie waren Wirtschaftsjournalist oder sind Wirtschaftsjournalist und haben auch Volkswirt promoviert, haben später dann viele Bücher geschrieben über Wirtschaft und Finanzen. Deswegen sind Sie heute hier, denn Ihr neuestes Buch heißt Schönes neues Geld. Das habe ich verschlungen. Und da habe ich doch einige neue Dinge kennengelernt. Lassen Sie uns mal ein bisschen über das Bargeld sprechen. Was ist eigentlich passiert in den letzten Jahrzehnten, dass wir vom Bargeld immer mehr in die Richtung bargeldloses Leben gehen, also mit Karten oder digitales Geld? Was ist da passiert?
Also wenn man ganz weit zurückgeht in die 70er, dann war da der Anfang, dass die Golddeckung des Dollars aufgehoben wurde. Bis dahin war eben letztlich noch Gold das Urgeld praktisch, und ein Dollar hat einen Anspruch auf eine bestimmte Menge Gold dargestellt. Das wurde dann aufgegeben, weil die USA eben so viel Dollar in Umlauf gebracht haben, dass das nicht mehr ging. Und das führte dann so weit, dass 1978 haben die USA dann durchbekommen, dass der Internationale Währungsfonds beschlossen hat, dass Gold demonetisiert wird. Da wurde also verboten, dass man irgendeine Währung mit Gold unterlegt, sodass es also keine goldgedeckte Konkurrenz zum Dollar geben kann. Und seither gibt es eben nur noch das, was man Fiat-Geld nennt, also Geld auf Scheine gedruckt, von dem man so viel machen kann, wie man will, und inzwischen eben nicht mehr als Scheine, sondern nur noch digital in Computerprogrammen. Das war der Beginn, und jetzt ist eben so weit, dass auch das bisschen Körperlichkeit von Bargeld, dass es noch auf Papier gedruckt ist und man es als Ding auch hin und her geben kann, das ist jetzt auch schon zu viel. Und jetzt geht es dem Bargeld wie damals dem Gold. Jetzt soll dafür gesorgt werden, dass das irgendwann auch kein Geld mehr ist, sondern dass es nur noch in irgendwelchen Datenbanken Einträge gibt, die sagen, wie viel wir, der Amerikaner sagt, how much we're worth, wie viel wir wert sind, über wie viel wir verfügen können. Dann gibt es gar kein Geld mehr in dem früheren Sinne.
Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass bisher im Grunde die Gesetze so sind, dass das einzig wirklich legale Zahlungsmittel doch die Banknote ist?
Ja, oder bin ich falsch? Das spannt sehr. Im Bundesbankgesetz steht drin, dass Euro-Banknoten das einzige gesetzliche Zahlungsmittel sind. Da bin ich ja gerade beim Bundesverwaltungsgericht gewesen und habe einen wichtigen Etappensieg errungen, weil das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, alle Behörden müssen Bargeld annehmen. In meinem Fall ist es die Rundfunkanstalten mit dem Rundfunkbeitrag, den ich bar zahlen wollte und nicht durfte. Das Bundesverwaltungsgericht hat erstmals, die unteren Gerichte haben es anders gesehen, gesagt, das steht im Bundesbankgesetz, alle Behörden müssen das annehmen. Und hat es jetzt nur ausgesetzt, weil es eigentlich eine europäische Sache ist. In Europa gibt es die entsprechende Vorschrift, und das Bundesverwaltungsgericht will jetzt wissen, ob das genau das Gleiche bedeutet wie im Bundesbankgesetz, und wenn ja, wie das der Europäische Gerichtshof das sieht. Also die Frage wird jetzt vom Europäischen Gerichtshof entschieden.
Aber wie kann das eigentlich dazu kommen? Wir haben ja Bargeld, und wenn wir da wir dürfen ja alles damit zahlen, soweit ich das im Gesetz gelesen habe. Wie kann es sein, dass man das einklagen muss, sogar heutzutage?
Ja, es gibt eben die Bestrebung, das Bargeld loszuwerden. Kommen wir vielleicht noch dazu. Es gibt eine große globale Vereinbarung, wo sich alle wichtigen Länder praktisch dazu verpflichtet haben, einschließlich Deutschland mit Bundesbank und auch die Europäische Zentralbank, auf diesem Weg voranzuschreiten. Und deswegen wird es halt immer schwerer gemacht, Bargeld zu nutzen. Es wird dafür gesorgt, dass man schon verdächtig ist, wenn man Bargeld nutzt. Es wird eingeschränkt, die Bargeldnutzung. Es gibt ja in vielen Ländern schon Barzahlungsobergrenzen. Aus meiner Sicht, deswegen ist das der Europäische Gerichtshof so interessant, wenn der das sagt, sagt, dann kommt man eigentlich dahin, dass diese Obergrenzen illegal sind. Also da gibt es eine ganz starke Spannung mit der Rechtslage, aber bisher war das halt so, wo kein Richter ist, da kein Henker, wo kein Kläger, da kein Richter. Und deswegen habe ich halt mal geklagt, weil das gegen das Gesetz ist.
Wissen Sie, ob es noch mehrere Klagen gibt?
Es gibt ganz viele Klagen, viele, die das mir nachgeahmt haben. Es gibt auch einen Kollegen, Raimund Brichter, der gegen das Finanzamt geklagt hat, aber in seinem Fall erfolglos, der bar zahlen wollte. Also gibt es relativ vieles, aber das ist jetzt die erste, die bis zum Bundesverwaltungsgericht kam und da erfolgreich war, und die erste, die zum Europäischen Gerichtshof geht.
Wie kann man sich das erklären, dass man noch nicht mal beim Finanzamt bar bezahlen kann? Bis vor 30, 40 Jahren gab es teilweise noch Lohntüten, wo man wöchentlich sein Geld abgeholt hat.
Die Frage ist berechtigt, weil Banknoten sind ja staatliches Geld. Bei uns ist es jetzt überstaatlich, aber im Prinzip ist es ja das Geld, das der Staat rausgibt und garantiert. Und wenn der Staat dann sagt, mein Geld ist mir nicht gut genug, das nehme ich nicht an, ich will Bankengeld. Nichts anderes ist es ja, wenn man Überweisungen hat, das ist Geld, das die Banken geschaffen haben. Das ist schon ziemlich pervers, das ist schon so. Aber wie gesagt, das ist eben diese internationale Verabredung, die dafür sorgt, dass das trotzdem gemacht wird.
Ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren fing das so an mit der Werbung für Visa, American Express, Mastercard. Das war dann so, ich habe das Gefühl, dass es so eine Leichtigkeit gezeigt wurde, sodass es für uns Konsumenten unkomplizierter wird. Für wen ist es denn da eigentlich leichter? Für uns Bürger oder für die, und da kommen wir gleich dazu, die diese Bestrebungen überhaupt haben?
Ja, beides. Es ist natürlich die Bequemlichkeit da. Man kann im Internet sowieso schwer bar einzahlen. Und auch sonst ist es oft deutlich bequemer, wenn man seine Miete regelmäßig bar zahlen müsste, ist halt ganz anders, als wenn das automatisch abgebucht wird, das ist schon klar. Und bei der Bequemlichkeit werden wir halt gefangen, so wie bei allem anderen auch, was so die Überwachungstechnologie ist mit Smartphones in Anführungszeichen, sind ja nichts als Überwachungsgeräte, ne, die uns halt mit allen möglichen Features irgendwie nahegebracht werden, so ist beim Bezahlen auch. Spricht erstmal nichts dagegen, aber richtig kritisch wird es eben, wenn aktiv daran gearbeitet wird, uns die anderen Möglichkeiten zu nehmen, dass wir uns dieser Überwachung halt nicht mehr entziehen können. Und die Finanzüberwachung, also alles, was unser Konto angeht, das ist um viele Grade schlimmer als das, worüber nur diskutiert wird. Die Vorratsdatenspeicherung und sowas bei Telekommunikationsdaten, die ist harmlos dagegen. Unsere Finanzdaten werden ständig von der Bank kontrolliert auf irgendwelche Muster hin. Alles ist einsehbar von allen interessierten staatlichen Behörden. Es gibt kein Bankgeheimnis mehr. Und alle Daten werden jahrzehntelang gespeichert, müssen gespeichert werden. Und nicht nur die Metadaten wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Und auch nicht nur auf Vorrat, sondern es wird dauernd genutzt. Also es ist viel schlimmer und es wird nicht drüber geredet. Und wir sollen jetzt eben in dieses System gezwungen werden, dass wir auch wirklich alles darin machen müssen, sodass unser Bankkonto praktisch das Abbild unseres ganzen Lebens ist, weil man ja auf Schritt und Tritt bezahlt. Das geht ja jetzt auch bald im Nahverkehr und so, dass man irgendwie nur noch nach Strecken zahlen soll. Dann ist wirklich alles gespeichert, wann man wo war und was man getan hat, was man gelesen hat, was man gekauft hat, alles. Sein ganzes Leben ist dann praktisch abrufbar.
Das heißt eigentlich, der Datenschutz, existiert er dann bald noch?
Der existiert ja sowieso kaum noch. Also man muss eben, so wie ich, also muss man natürlich nicht, ne? Aber ich habe kein Smartphone in Anführungszeichen, weil ich mich nicht dauerüberwachen lassen will. Und ich zahle so viel wie möglich bar, weil es da eben technisch noch nicht geht, die Überwachung. Also mit solchen Dingen kann man sich halt selber schützen. Aber ansonsten gegen die amerikanischen Konzerne, die da dahinter stehen, da ist ja wehrt sich unser Staat ja nicht, um da irgendwie Datenschutzrechte zu setzen. Also was PayPal, der führende Bezahldienst im Internet, in seinen Geschäftsbedingungen hat und wo die Daten überall hingehen, das widerspricht allem, was es irgendwie im Datenschutzrecht geht. Also das sind, die gehen an Gott und die Welt und ständig heißt dann irgendwie und können von dort weltweit weitergegeben werden. Also alles, was an PayPal geht, landet überall oder kann überall landen und da wird kein Datenschutz durchgesetzt.
Jetzt gehen wir mal dazu über zu hinterfragen, wer sind denn die? Die diese Regeln machen. Inzwischen hat ja China und Indien haben ja schon angefangen damit, nur noch Karten, Geld oder wie nennt man das? Digitales Geld zu benutzen?
Digitales Geld kann man sagen, ja.
In China ist es sogar so weit, dass bis 2021 alle 1,3 Milliarden Chinesen in diesem System drin sind. Das ist so eine Art Sozialpunktesystem. Und ich habe erst vorgestern in Tagesschau kam die Meldung, dass 20 Millionen Chinesen jetzt schon sanktioniert wurden aufgrund von zu spät eingereichter Steuer oder weil man irgendwas nicht bezahlt.
Strafen, die man nicht
irgendeine
bezahlt
Strafe,
hat,
irgendeine ja. Strafe. Es sind 20 Millionen, das heißt 15,5 durften keine Flugtickets mehr kaufen, 4,5 Millionen Chinesen durften keine Zugtickets mehr kaufen. Das heißt also, es macht was mit unserem Leben, mit unserer Freiheit. Was passierte eigentlich nach diesem Crash 2008? Wer hat sich damit eingeklinkt und wer sind die Institutionen dahinter, die dieses bargeldlose Geld überall als PR verbreiten?
Also das Epizentrum ist in Washington, Washington, New York, mit Satellit im Silicon Valley. Wobei ein zweites Epizentrum ist natürlich auch Peking, das ist separat. Man kann es am schönsten an der Better Than Cash Alliance sehen. Die wurde zwar ein bisschen später gegründet, aber da sind die Player drin, die jetzt eine Rolle spielen. Also auf Deutsch besser als Bargeld-Allianz.
BTCA abgekürzt.
Die ist bis heute sehr aktiv dabei, das Bargeld zu bekämpfen. Da sind drin die amerikanische Regierung in Form der Entwicklungshilfebehörde, die zum Außenministerium gehört. Die Kartenunternehmen Visa und Mastercard, die den Markt ja global dominieren, die Großbank Citigroup, damals die größte Bank der Welt, und vom Silicon Valley die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und von das Omidyar-Network, das mit PayPal, eBay verbunden ist. Also man kann sagen, das ist eine Koalition, amerikanische Regierung, Silicon Valley, also die IT-Unternehmen und die Finanzbranche. Die
aber ist alles das, was Sie jetzt genannt haben, sind undemokratisch nicht wählbare Institutionen?
Ja, außer der US-Regierung. Es ist eine öffentlich-private Partnerschaft, was die amerikanische Regierung ja sehr massiv vorantreibt auf internationaler Ebene. Das Gewinnstreben der Unternehmen wird da genutzt, um angeblich wohlwollende Weltentwicklungsziele zu fördern. Das wird praktisch zusammen definiert. Es wird gesagt, was nachhaltig ist, bringt Gewinn, sonst ist es sowieso nicht nachhaltig und von daher ist das Gewinninteresse das gleiche wie das Entwicklungsinteresse und dann passt es eben auch, dass Unternehmen wie Visa und Mastercard, die bis 2010 hatten die einen War on Cash, also einen Krieg dem Bargeld erklärt, ihren nicht in der Öffentlichkeit.
Haben Sie das genauso genannt?
Ja, das ist nicht mein Ausdruck, das ist der Ausdruck von von Mastercard und Visa jetzt den Analysten gegenüber, ne? Und manchmal Journalisten gegenüber. Also aus kommerziellen Gründen wollen wir das Bargeld loswerden, um mehr zu verdienen. Inzwischen heißt das anders. Das ist zwar immer noch das Gleiche, aber inzwischen nennen die das finanzielle Inklusion und machen es weltweit zusammen mit der US-Regierung und soll angeblich den Armen helfen, aus der Armut zu kommen.
Und da gibt es auch eine
und genau das ist das, was 2010 im Rahmen der Finanzkrise geschaffen wurde. Da gab es ja irgendwie so die Gefahr der Abwendung vom westlichen Finanzsystem und das ist praktisch die Gegenbewegung, mit Macht alle ins System zu bringen. Da hat 2009 fing es an, die amerikanische Regierung bei den G20, also den 20 wichtigsten Staaten, die ziemlich stark US-dominiert sind, die Gruppe, auch wenn China und Russland auch drin sind, aber die Agenda setzt Washington. Die haben eine Partnerschaft ausgerufen mit den G20, den internationalen Organisationen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds und noch einigen anderen. Die heißt Globale Partnerschaft für finanzielle Inklusion. Da soll es jetzt dem Namen nach eigentlich darum gehen, dass die armen Menschen überall elementare Finanzdienstleistungen kriegen, also ein Bankkonto, mit dem sie Geld empfangen und überweisen können. Ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, ist natürlich wichtig, aber de facto ist es halt nur ein Tarnwort für Bargeldabschaffung, weil es eben auch so definiert wird, dass Bargeldnutzung bedeutet finanzieller Ausschluss. Man nutzt Bargeld nur, weil man ausgeschlossen ist. Vielleicht hat man sogar ein Konto, aber es ist nicht attraktiv genug und deswegen ist man immer noch ausgeschlossen, weil Bargeld ist eigentlich schlecht. Und von daher ist der Grad der finanziellen Inklusion wird gemessen daran, wie stark das Bargeld zurückgedrängt wird. Insofern ist es immer noch der War on Cash wie damals, nur heißt er jetzt anders.
Und diese Institutionen haben sozusagen dann die Macht oder haben die Möglichkeit bekommen, in die Parlamente reinzugehen und das wurde zu den Finanzministern der Welt oder wie funktioniert das?
Ja, die Parlamente sind immer das Letzte. Die sind ja, das Prinzip ist, die Parlamente möglichst weit rauszuhalten von diesen Gruppen. Das sind formal ganz informelle Gruppen. Die G20, die kann nichts beschließen. Und ist deswegen auch, das ist der Witz dabei, deswegen auch keine Rechenschaft schuldig. Da sagt kein Parlament der Regierung, was die in der G20 tun soll. Und die Regierung muss keine Rechenschaft ablegen dem Parlament, was sie da getan hat, weil es ist ja sowieso völlig informell. Aber de facto ist es halt enorm wichtig, weil wenn die G20 was beschließen, dann setzt der Internationale Währungsfonds das durch, dann setzt die Weltbank das durch. Dann werden das gewisse Standards und dann sagt die EU-Kommission, Standards ist nochmal ein anderes Ding, aber sehr, sehr wichtig für diesen Kampf gegen das Bargeld. Auf die beruft sich dann die EU-Kommission und sagt, wir haben hier diesen Standard und wir haben uns sowieso verpflichtet zur finanziellen Inklusion und deswegen müssen wir jetzt dies oder jenes Gesetz machen und das wird dann gemacht. Praktisch gar nicht mehr diskutiert, weil es heißt, das ist ein internationaler Standard, wir haben uns darauf verpflichtet.
Vielleicht schreiben die ja die Gesetzesvorlagen.
Wir sind dann irgendwelche Regierungen, die niemand gefragt haben, ne? Auf natürlich Anregung von Visa und Mastercard, die das dann irgendwie, die sind Umsetzungspartner dieser ganzen Partnerschaft, also die dürfen dabei helfen bei der finanziellen Inklusion. Und auf die Weise kommt dann irgendwann ein fertiges Gesetz mal ins EU-Parlament oder auch mal in ein nationales Parlament, wird nicht mehr diskutiert, sondern nur noch Haken dran gemacht. Und auf die Weise passiert es, was ich vorher gesagt habe, dass die Überwachung so weit geht bei Finanzfragen und nie drüber geredet wird und keiner weiß das, weil das praktisch nie ernsthaft in die Parlamente geht, sondern da nur mit dem Haken versehen wird als umgesetzter internationaler Standard und nie demokratisch kontrolliert oder diskutiert wurde.
Das hört sich nicht so gut an. Also man sollte darauf plädieren, dass die Bundestagsabgeordneten wenigstens die Gesetze selber irgendwie mal in die Hand nehmen und schreiben und nicht abschreiben vielleicht. Ja gut, auf jeden Fall gibt es aber auch Gründe. Also Sie nennen ja auch Gründe, warum die Bargeldabschaffung notwendig ist. Zum Beispiel Terrorbekämpfung, Geldwäschebekämpfung. Teilweise ja, Bakterien Geldscheinen.
Der Trick ist natürlich, dass an allem ein bisschen was dran ist. Ne? Man kann natürlich, Geldwäsche wird natürlich viel mit Bargeld gemacht. Je kleiner die Beträge, desto mehr. Je größer die Beträge, desto digitaler läuft es. Da hört es dann auch eben schnell auf. Aber es ist schon so, dass Geldwäsche und Terrorbekämpfung die Hauptvorwände sind. Da gibt es auch, zu der G20 gehört dann auch eine Gruppe, die heißt Financial Action Task Force for Money Laundering and Terrorism Finance, FATF, also Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. die hat sich, die setzt internationale Standards, was Finanzinstitute und Regierungen tun müssen, um gegen Geldwäsche vorzugehen.
Aber wer hat die gewählt? Wer hat so eine Institution gewählt?
Niemand. Da kommen dann Behördenvertreter von Polizeibehörden, oft auch Notenbanken, in dem Fall glaube ich nicht, aber alle Sorten Polizeibehörden. Finanzministerien, die kommen dann zusammen und sagen, was wäre gut, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Da wird natürlich kein Datenschützer und kein Verbraucherschützer oder sowas irgendwie am Tisch sitzen, sondern da sind die Sicherheitsleute unter sich und sagen, am besten weg mit dem Bargeld. Und diese FATF, genauso wie alle anderen von diesen undemokratischen Standardsetzergruppen, also die setzen auch keine Regeln, keine Gesetze, sondern nur internationale Standards, aber alle verpflichten sich dann informell, aber hochfeierlich drauf, diese Standards umzusetzen. Also die Regierung verpflichtet dann ihr Parlament, das auch wirklich zu machen, und so passiert es dann. Und diese Gruppe hat sich gegenüber dieser Partnerschaft für finanzielle Inklusion verpflichtet, all ihre Standards so bargeldfeindlich wie möglich zu machen.
Bargeldfeindlich?
Bargeldfeindlich, also inklusionsfreundlich, was ein anderes Wort für bargeldfeindlich ist.
Aber Inklusion ist eigentlich ein sehr positives Wort.
Ja, klar, aber es ist eben dieses Tarnwort. Ne? Und da, so passiert es dann, dass Regeln erlassen werden, Standards, die verlangen, dass bei jeder Bank sofort alle Alarmglocken schrillen, wenn da jemand mit einem 10-Euro-Schein reinläuft. Ich übertreibe nicht. Ne? Dann müssen die einen Pfeil anlegen, müssen den Personalausweis kopieren. Wenn irgendjemand 10 Euro als Barüberweisung bringen will oder 15 für seinen Rundfunkbeitrag, die müssen alles Mögliche machen. Dann müssen dokumentieren, dass sie alles gemacht haben, um das Geldwäscherisiko auszuschließen wegen 10 Euro. Ist natürlich völlig absurd in Sachen Geldwäsche, aber funktioniert natürlich hervorragend, um Bargeld zurückzudrängen, weil die Banken, die sowieso nicht bargeldfreundlich sind, wollen dann wirklich nichts mehr mit Bargeld zu tun haben. Also das sind so die indirekten Methoden, wie das passiert, und das ist auch Absicht. Da gibt es vom Internationalen Währungsfonds gibt es ein Papier, da steht es genauso drin und wird empfohlen, dass man zum Bargeldbeseitigen auf indirekte Maßnahmen, also solche heimlichen Maßnahmen zurückgreifen sollte, weil die Bürger, die mögen das nicht, und dann ist es besser, man sagt immer, wir haben nichts gegen Bargeld, alles ist gut, und hintenrum solche Methoden werden empfohlen und genau die werden dann umgesetzt.
Zum einen ist es so, dass also Sie Gründe nennen und sagen, ja, Bargeld ist gefährlich wegen Geldwäsche, wegen Terrorbekämpfung und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es diese Cum-Ex-Problematik, die so liegen gelassen wird, und da geht es um mehr als 55 Milliarden Euro. Wie kann man sich sowas erklären?
Ja, da ist ein Muster dahinter. Es gab ja auch in Hessen den Fall mit den Steuerfahndern. Es waren 4 Steuerfahnder, die besonders erfolgreich waren. Und ich glaube, die Commerzbank war es vor allem, aber auch anderen Banken zu sehr auf den Füßen standen. Die wurden dann für unzurechnungsfähig erklärt vom Finanzminister und aus dem Dienst entfernt, damit sie die Banken in Ruhe lassen. Es gibt ja auch die Paradise Paper, die zeigen, wie viel Geld auf Digital und von Seca und was es alles gab. Die zeigen, wie viel Geld auf digitalem Wege mit Hilfe von Banken und Kanzleien, die das alles tarnen, dann milliardenweise in Steueroasen geht. Und da Das ist um so viele Potenzen wichtiger eigentlich, als dann eine schwarz gefliestes Bad oder so, was man vielleicht mal mit einem Tausender Bargeld zahlt. Ne? Aber das interessiert halt nicht. Das sind halt die Banken, die wichtig und staatstragend und gut vernetzt sind, die haben da eben ihre Möglichkeiten. Aber es zeigt schon, wie falsch das alles ist, ne? Dass man zwar das Argument hat, ja, Bargeld, Schwarzgeld und so ist wichtig, weil wir brauchen ja das Geld für den Staat und für all die guten Dinge, die wir dafür zahlen wollen, aber dann sind da mal schnell 50 Milliarden, die lässt man einfach so sausen und da ist kein Personal da, danach zu gucken und so. Das
und die zeigt legen schon, das auf die lange Bank, weil viele reden schon davon, dass es bald verjährt.
Ja, es ist ja auch extrem kompliziert, das dann nachzuweisen, aber es würde sich natürlich hochgradig lohnen, da alles reinzusetzen, was man hat, um das dann zu tun, aber
schließlich
wie gesagt, das Beispiel mit den Steuerfahndern dann zeigt ja, dass es einfach nicht gewollt ist, weil da geht es dann halt gegen Leute und gegen Institutionen, die man nicht will. Dann müsste man letztlich auch die ein oder andere Bank pleite machen, ne? die das in großem Stil gemacht hat. Und das will man ja nicht. Das ist ja nicht staatstragend.
Warum wird sowas nicht viel öfter öffentlich gemacht, dass die Menschen, die Bürger, die Konsumenten der ganzen Welt im Grunde das wissen?
Also es ist sehr, sehr gut praktisch in aller Öffentlichkeit versteckt. Also es ist genial gemacht. Ich muss zugeben, ich habe ein erstes Buch übers Bargeld geschrieben. Ich bin noch nicht auf diese Partnerschaft gekommen, weil sie so hinter diesen Tarnwörtern versteckt ist, ne? Dann erst über die Better Than Cash Alliance bin ich dann irgendwann draufgekommen und dann sieht man, es ist einfach bestens versteckt und man kann auch nicht sagen, da ist eine riesen Verschwörung und so, weil es ist überhaupt nicht heimlich. Ne? Die sagen das alles, sie haben ihre Webseiten, kann man alles nachlesen, aber es wird halt hinter so einer ganz dünnen Schicht von Tarnwörtern und edlen Motiven angeblich versteckt, die aber, wenn man tiefer gräbt, ne, sieht man schon überall so, ich zitiere dann so die finanzielle Inklusionsszene, die dann, wo dann die ganz Oberen als sagen, das Bargeld ist unser Feind und die Wirtschaftsberater, die sind dann auch oft deutlicher, wie viel Geld da dabei zu verdienen ist und warum das wirklich wichtig ist, dass es eben gar nicht um die Armen geht. Dass, wenn man tiefer gräbt, findet man das. Aber wenn man nur mal so drauf guckt, sieht das furchtbar langweilig und harmlos aus. Und darüber, das merkt keiner, dass sich schon die große Mehrheit aller Länder haben sich schon verpflichtet, gegenüber Weltbank, IWF und dieser Allianz das Bargeld so schnell wie möglich abzuschaffen. Und wir hören immer nur, niemand will was gegen das Bargeld. Das ist nur, weil bei uns halt die Demokratie noch ein bisschen besser funktioniert und die Regierung noch ein bisschen mehr Angst haben muss vor den Bürgern. Deswegen gibt es hier nicht zu. Aber in anderen Ländern, da ist das offene Regierungspolitik. Weg damit, so schnell wie es geht.
Ja, wobei bei uns merkt man das ja auch, zum Beispiel bei dem 500-Euro-Schein, den sie ja abschaffen wollen. Auch das Bargeld, was man bei sich hat, wird immer geringer. Auch was man damit zahlen kann, ich glaube in Frankreich sind es nur mit 1.000 Euro. Mehr als 1.000 Euro darf man nicht mehr bar zahlen. Das heißt, es kommt bei uns schleichend. Dann probieren sie es aber schon mit den Ärmsten der Ärmsten, zum Beispiel in Jordanien im Flüchtlingscamp. Vor allem, wer sind denn diejenigen, die wirklich daran verdienen, wenn jeder eine Karte hat? Sind das ja nicht viele Institutionen, die daran verdienen. Das sind die Karten ausgeben. Zum Beispiel Mastercard oder.
Das wurde damals ja auch, als es noch War on Cash hieß, sehr deutlich dargelegt. Ne? Da haben die Analysten auch gesagt, Mastercard muss jungfräuliche Territorien erobern, neue Länder, wo noch viel bar gezahlt wird, da sind die Margen noch höher, da gibt es keine Konkurrenz, da kann man noch hohe Gebühren verlangen für Kartenzahlung. Das ist das, was es treibt. Und also das Finanzielle. Deswegen ist das so eine schöne Partnerschaft. Die IT-Konzerne wie Microsoft und alle anderen, die wollen natürlich die Finanzdaten haben, die sind extrem wertvoll. Viele wollen irgendwann auch ins Zahlungsverkehrsgeschäft, weil man dann noch mehr Daten kriegt. Ne? Also die wollen unsere Daten, Mastercard und Visa und Citi wollen Geld damit verdienen und Bargeld ist lästig und man verdient nichts damit für die Banken und für die Kartenunternehmen und die Regierung will die Daten und die amerikanische Regierung halt von allen Weltbürgern und die anderen Regierungen von ihren Bürgern, deswegen machen die auch mit. Also es ist ja nicht so, dass die Chinesen da jetzt in der G20 quertreiben würden oder die Russen oder irgendwelche anderen, die sagen, ja, machen wir auch. Ne? Vielleicht schotten sie ab gegen die Amerikaner, dass sie wirklich nur selber die Daten haben, aber die Daten von ihren Bürgern will letztlich jeder haben. Und deswegen.
Wobei jetzt hat man schon bestrebt, Bestrebungen gehört, zum Beispiel mit dieser Institution SWIFT in Belgien. Das sind nicht viele, ich glaube so 15 Leute arbeiten da oder so. Also soweit das ich gelesen habe.
Das werden schon ein bisschen mehr sein, glaube ich.
Ich weiß nicht, also ich habe mal was davon gelesen, aber kann das hier nicht sicher sagen. Auf jeden Fall SWIFT ist eine Institution, die sozusagen das Geldverkehr, das Digitale überwacht. Und genau sieht, wer wohin was überweist. Die haben eigentlich eine richtig große Macht. 11.000 Banken sind angeschlossen, habe ich in ihrem Buch gelesen. Und jetzt gibt es Bestrebungen da, zum Beispiel vom Iran oder auch China, ein eigenes SWIFT zu machen. Was glauben Sie, wo geht das hin? Wird es im Sande verlaufen? Was sagen Sie dazu?
Das ist schwer zu sagen. Also es geht zuerst nicht um die Überwachung, sondern erstmal das darzustellen, also die internationalen Überweisungen möglich zu machen. Das ist die Aufgabe von SWIFT. Und die großen Banken, das ist eine Genossenschaft, getragen von den großen Banken, ist natürlich dominiert von den amerikanischen Banken, wie alles.
Das hat mich verwundert. Ich habe das gelesen und habe gedacht, eine Genossenschaft.
Ja, aber sind dann halt die Wall Street Banken, die das dominieren, ne? Und wann war es denn so? Um 2010, 12 flog mal auf, dass die illegalerweise aus Belgien die Daten an die Amerikaner gegeben haben. Dann war ein bisschen Aufregung 2 Tage. Und dann hat die Kommission schnell verhandelt und dann wurde einfach das legalisiert, was vorher illegal gemacht wurde. Und jetzt ist klar, die amerikanische Regierung kriegt also alle SWIFT-Daten. Und das macht es eben möglich, dass die, wenn sie ihre Sanktionen, ihre einseitigen durchsetzen wollen, dann muss sich jeder dran halten, weil keiner irgendeinen internationalen Transfer machen kann, ohne dass die Amerikaner zumindest potenziell davon mitkriegen. Und also wenn sie aus Iran Geld kriegen.
Das heißt, die SWIFT kann auch einschreiten?
Und das kann natürlich auch blockiert werden. Aber das Hauptinstrument ist nicht so sehr das Blockieren, sondern wenn die Amerikaner das wissen und internationale Zahlungen laufen eben immer über den Dollar, weil der Dollar so zentral ist im Weltfinanzsystem. Und das ist das Vehikel, wie die Amerikaner ihr eigenes Recht völkerrechtswidrig weltweit auf alle anwenden, indem sie sagen, ihr habt den Dollar genutzt, damit wart ihr die logische Sekunde auf amerikanischem Boden und deswegen hättet ihr unsere Sanktionen befolgen müssen und jetzt strafen wir euch. Ne? Jetzt hat gerade wieder die UniCredit eine Milliardenstrafe gekriegt und die Hypovereinsbank, die dazugehört, wegen solcher Sanktionsverletzungen, die eine europäische Bank, ne, für ein legales Geschäft mit Iran, aber die Amerikaner sagen eben, es ist illegal. Ne, und weil sie jede internationale Bank sofort bankrott machen können, das Finanzministerium braucht nur sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr in Dollar handeln, dann kann UniCredit kein internationales Geschäft mehr machen. Und deswegen, da gibt es ja nie Gerichtsurteile, das sind immer einseitig, die einigen sich immer. Also das Finanzministerium in Washington sagt, ihr habt jetzt eine Strafe von, das sind zum Teil 8 Milliarden Dollar, und die Bank legt sich auf den Rücken, BNP Paribas oder sowas, und sagt, ja, okay, hier habt ihr. Weil wenn die nicht zahlen würden, dann würden die sagen, okay, dann dürft ihr nicht mehr in Dollar handeln und dann sind sie pleite. Also das ist das amerikanische Machtmittel und da gehört SWIFT dazu. Jetzt hat die Iran-Sanktionen, die jüngsten, die haben ja in Deutschland ein bisschen für Aufregung gesorgt. Ne? Und dann hat ja unser Außenminister gesagt, wir wollen jetzt auf europäischer Ebene ein neues SWIFT machen. Das war natürlich völliger Blödsinn. Das ist ja auch nichts passiert daraus. Ich meine, man sieht ja, dass man sich dem einfach nicht entziehen will. Man könnte ja schon. Die Iraner, eine iranische Bank wollte Geld abheben von der Bundesbank als Bargeld. Hat es einfach rechtswidrig nicht gekriegt, weil der amerikanische Botschafter gesagt hat, das zahlt ihr denen mal nicht aus und dann haben sie es halt nicht ausgezahlt und dann haben die aufgegeben. Also es gibt schon die Technologie, um an SWIFT vorbeizukommen, die heißt Bargeld. Und wenn man das Bargeld nicht auszahlt, worauf jemand einen Anspruch hat, dann braucht man auch kein neues SWIFT gründen. Jetzt bei Russland und China ist es ein bisschen anders. Meines Wissens schließen die sich auch gegenseitig an ihre Systeme an. Das ist halt das, was passiert. Dadurch, dass die USA so Druck machen auf all, treiben sie praktisch alle anderen China in die Arme. Ne? Auch Russland muss dann praktisch mit China zusammen machen. Sind ja auch Nachbarn und beide groß und so. Das ist dann ein bisschen wahrscheinlich nicht das Beabsichtigte. Und ich vermute mal, das wird schon passieren. Also Russland ist da ja einigermaßen radikal. Die schotten ja jetzt auch ihr Internet ab und China hat sowieso, ne, und verlangen jetzt, dass das alles in Russland gehostet ist. Also da ist eben anders als bei uns eben schon der Wille da, sich wirklich autark zu machen und seine Daten bei sich zu behalten, auch seine Finanzdaten. Und ist ja überlebenswichtig durch diese Sanktionsmacht. Muss man ja irgendwie sich in die Lage versetzen, weiter zahlen zu können.
Weil aber jetzt noch eine Frage zu SWIFT. Wenn es denn so ist, dass die ja auch Gelder einfrieren können, zum Beispiel bei Sanktionen gegen russische Oligarchen oder so, funktioniert das ja ganz gut. Aber was ist mit Geldern zum Beispiel, die zum IS geflossen sind jahrelang oder zur Al-Qaida oder zu gewissen Gruppierungen, die vielleicht nicht so gut für die Gesellschaft sind? Warum funktioniert das da weiterhin und wie kann es funktionieren?
Also das ist nicht mein Fachgebiet, da habe ich mich nicht detailliert mit beschäftigt. Die Überwachung ist ziemlich gut. Wenn es trotzdem läuft, dann muss man schon ein bisschen Verdacht haben, dass es vielleicht zumindest nicht so wichtig war, das aufzuspüren. Also wo das Geld hinläuft und dass das in irgendwelche IS-Zentren geht, also dass da mehr Alarmglocken schrillen müssten, als wenn jemand mit einem 10-Euro-Schein in die Bankfiliale kommt, ist eigentlich schon klar. Also das dürfte eigentlich nicht unterm Radar vorbeigehen, aber näher habe ich mich damit nicht befasst.
Was glauben Sie, wo geht es hin? Was können wir tun als Bürger, als Konsumenten? Was ist Ihr Tipp?
Barzahlen ist ganz wichtig. Ich mache das zunehmend und ich merke, also ich nutze meine Karte kaum noch. Manchmal die Kreditkarte, wenn ich irgendwo was im Internet bezahle, aber ganz selten eigentlich. Und ich nehme das nicht als Einschränkung wahr. Das geht eigentlich ganz automatisch und ist sehr wichtig. Ich habe das auf meinem Blog auch ein bisschen länger ausgeführt. Ich habe es Bargeld-Challenge genannt, wo jeder mitmachen soll. Haben auch immerhin schon bald 80.000 jetzt gelesen. Und ich nehme an, viele machen dann auch mit. Das geht eben darum, diese Geschichte zu stören, von wegen, das Bargeld verschwindet einfach, weil es die Leute nicht mehr nutzen wollen. Und auf allen, also A, die Geschichte stören, den Händlern zu helfen, die das ja eigentlich auch lieber mit Bargeld wollen. Ne? Und das ganze Bargeldökosystem am Leben zu erhalten und eben auch den Politikern zu zeigen, wir wollen das Bargeld und das stimmt einfach nicht. Und dann, wer ein bisschen mehr Engagement zeigen will, eben seinen Parlamentariern auch sagen, seinen Abgeordneten, dass ihnen das wichtig ist. Die kriegen ja nicht so viele Briefe und wenn sie ein paar zum gleichen Thema kriegen oder wenn das Thema auf einer Parteiveranstaltung wird, dann wird es schon gehört.
Vielen Dank, Norbert Hering. Danke für die Information.
Ich danke Ihnen.
Das war der RT Deutsch Podcast.